Guten Morgen, liebe Geschwister, herzlich willkommen. Wir, also die Männer unter uns, die sind ja schon so richtig warm gelaufen, oder? Wir schon 2 Tage Vorsprung. Wir sind schon seit 2 Tagen zusammen und haben gemeinsam Gottes Wort studiert und immer wieder neu gestaunt, was Gott auf seinem Herzen hat. Und wie Gott manchmal sein Herz an einem solchen Wochenende offenbart. Wir haben zu Beginn des Wochenendes noch kein klares Konzept, haben uns auch inhaltlich nicht abgesprochen und dann staunst du manchmal, wie Gott Dinge so zusammenfügt. Und schön, dass heute Morgen die Frauen auch mit dabei sind. Ich habe den Axel gefragt, ob ich da noch einen Werbeblock einschieben darf für all die Frauen, die jetzt den Eindruck haben, sie seien zu kurz gekommen. Wir haben im Ende August, Anfang September ein Frauenwochenende in Altensteig. Frauen nach dem Herzen Gottes. Es spricht ja viel von den Männern nach dem Herzen Gottes. Das ist das, was Gott über dem David ausgesprochen hat. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott möchte auch Frauen nach seinem Herzen. Und es ist ein ganzes Frauenwochenende bei uns in Altensteig. Wer sich interessiert, da drüben ist ein Büchertisch von uns. Könnt ihr euch mal noch anschauen und da auch Prospektmaterial mitbringen. Vielleicht die Männer, die auch zu Gast waren, können vielleicht so einen Flyer ihren Frauen nach Hause bringen. Wenn Sie sehen, wir haben gehört, die Männer kommen nach Hause und sprechen mit ihren Frauen, was sie gehört und erlebt haben. Vielleicht müsst ihr nicht einmal etwas sagen. Einfach ein offener Brief. Wir haben manchmal den Frauen gesagt, im Dezember haben wir dann ein Männerwochenende, Männer nach dem Herzen Gottes, auch dieses Jahr. Thematisch auch noch andere Aspekte, als wir es jetzt hier an diesem Wochenende behandelt haben. Und wir haben dann am Frauenwochenende jeweils die Frauen ermutigt, ihren Männern so einen Flyer mitzubringen, sie nicht unbedingt zu zwingen, dann zu kommen, aber vielleicht zu ermutigen oder auf den Geburtstag zu schenken. Und auch wenn es im Dezember ist, wenn die Männer Kekse backen sollten und solche Dinge, oder? Habe ich jeweils gesagt, schickt die Männer auch im Dezember an das Frauenwochenende und dann habt ihr das ganze Jahr über Weihnachten. genau, also könnt ihr drüben mal noch schauen. Wir haben auch viel über Vaterherz Gottes gesprochen an diesem Wochenende, wie Jesus gekommen ist, uns zum Vater zu führen. Jesus selber ist nicht das Ziel, das eigentliche Ziel. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist gekommen, Johannes Kapitel 14, um uns den Vater vorzustellen und uns zum Vater zu führen. Diesseits des Himmels schon, aber dann auch in der Ewigkeit uns in dieses Vaterhaus zu bringen, das er im Moment am Vorbereiten ist. Und dass wir dort beim Vater einmal zu Hause sein dürfen, eine Ewigkeit. Da bereitet Gott uns so vor. Und für heute Morgen hatte ich auf dem Herzen, es war ja als Männerkonferenz ausgeschrieben, und heute Morgen einige Gedanken weiterzugeben zum Thema Gottes Ordnung für Mann und Frau, Ehe, Familie, so dieser ganze Themenbereich. Wie gesagt, ja, ich kann durchaus bis 13:30 da. Nein, nein, haben Sie nicht gesagt. Na, mal schauen, wie lange uns dieses Thema beschäftigt, wenn dann die Bäuche zu knurren beginnen, oder dann werde ich wieder auf die Uhr schauen. Also Vaterherz Gottes, da haben wir eine ganze Woche im Berner Oberland, in den Schweizer Alpen, eine ganze Urlaubsschule, wöchige Urlaubsschule zum Thema Vaterherz Gottes. Auch dazu da drüben Prospekte, wo wir da in diesem Thema noch tiefer gehen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es so wichtig ist, vertrauter zu werden mit dem Vaterherz Gottes und auch seine Wahrheit in uns aufzunehmen. Wir haben heute Morgen hat ein junger Mann da gebetet, wenn wir gemäß Gottes Handbuch leben, dann ist er mit uns, dann schützt er uns, dann segnet er uns, oder? Und ich habe mich gefreut, hat er gebetet, wenn, oder? Es gibt so oft dieses Wort wenn in der Bibel und manchmal missachten wir das ein bisschen. Geht mir selber so, sehe immer all die Verheißungen und dann hast du die Bibelsprüche auf Kärtlein und alles Ermutigung, oder? Aber wenn du dann nachschaust in der Bibel, dann siehst du oft, dass es auch mit einem Stück Bedingungen verbunden ist. Oder dass wir nicht einfach, weiß ich wie, leben können und dann vielleicht erwarten, dass Gott restlos alles segnet, was wir tun, oder? Und darum ist es wichtig, Gottes Wahrheit zu kennen. Und wenn wir Jesus im Gehorsam nachfolgen möchten, dann müssen wir durchdrängt sein mit Gottes Wahrheit, mit Gottes Wort. Sagen wir wieder, wenn wir Gottes Wort und Wahrheit in uns aufnehmen, dann nehmen wir Jesus selber in uns auf. Warum kann ich das sagen? In Johannes Kapitel 1 heißt es, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es später, und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Also wenn wir Wort Gottes aufnehmen, dann werden wir auch mehr und mehr in dieses Bild Jesu verwandelt. Dann werden wir auch mehr und mehr dieses Wesen des Vaters in uns tragen. Heute manchmal Leib Jesu nicht durchs Band oder nicht überall, aber manchmal haben wir so den Eindruck, hat das hier und dort so etwas Magerkost, oder? Weitergegeben wird, oder so Diätkost, oder Instant Food, oder wie immer man das nennen möchte. Das ist, glaube ich, im Hosea, dass Gottes Volk zugrunde geht, aufgrund Mangels an Erkenntnis. Einfach weil dieser Mangel an Wahrheit da ist. Und dürfen wir nie unterschätzen. Ich sage nicht, dass wir gesetzlich dann eben die Bibel lesen, wenn wir sie an einem Morgen nicht gelesen haben, so diese Verdammungsgefühle. Manchmal sage ich zu Gott, Herr, lass diesen Hunger und diesen Durst nach Wahrheit in mir anwachsen, damit es mich zieht, oder diese Sehnsucht. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich sagen kann, wie der Psalmist im Psalm 119, oder? Wenn ich Gottes Wort empfange, das ist wie einer, der Beute macht, oder? Etwas, der hat ja einen Lobpreis oder einen Psalm geschrieben oder ein Hohelied der Wahrheit Gottes, ist der längste Psalm. Da geht es nur ums Wort Gottes. Der verherrlicht das Wort Gottes, aber mit dem Wort Gottes könnte man sagen, verherrlicht er Jesus selber. Und dann ist es Gottes Geist, der das Wort in uns lebendig werden lässt und wirksam werden lässt. Dieses, der Heilige Geist, der die Kraft hat, durch das Wort unser Leben zu verändern. Ich habe da mal oft ein Bild gebraucht und dann mal ein Geschenk bekommen von einem meiner Freunde. Der ist wahrscheinlich ein Werkzeug, das alle schon gesehen haben oder kennen, das ist so ein Senkblei. Und Gottes Wort könnte man mit so einem Senkblei da vergleichen. Und das brauchst du ja im Bauwesen, damit Gebäude gerade gebaut werden. Oder? Das ist dieses Gewicht und da hängt diese Schnur ganz senkrecht in Bezug auf die Erdanziehung. Und dann wird dieses Senkblei, oder beginnen die Mauer da aufzubauen und orientieren den Aufbau an dieser absolut senkrechten Schnur. Und Gottes Wort ist sowas wie dieses Senkblei, das Gott in unserem Leben anwendet. Oder wenn wir Gottes Wort in unserem Leben anwenden, uns mit Gottes Wort befassen. Nicht nur als Pflichtübung so darüber lesen, sondern es in uns wirken lassen, es aufnehmen, kauen, oder? Und dann verdauen, damit es in unser System übergeht. Da ist es so wie dieses Senkblei. Und dann lesen wir Gottes Wort. Ich habe so oft Gottes Wort gelesen und gemerkt, opsla, da ist etwas noch nicht ganz in Übereinstimmung zwischen meinem Leben und dem, was Gottes Wort sagt. Habe ich gesehen, oh, da liegt noch einiges so in der Schieflage. Da muss Gott etwas Korrektur hineinbringen. Wer war schon auf dem schiefen Turm in Pisa? Ich war drauf, droben, bevor er geschlossen wurde. Und dann war er etliche Jahre geschlossen, weil es zu gefährlich wurde. Der war so schief. Als ich da nach oben ging, und dann bist du auf der Seite, oder, die so, und dann schaust du da runter und siehst keine Mauer mehr. Da wird's dir fast schwindlig. Und da hat's keine Geländer gehabt, oder? Heikel, und dann wurde er so schief, dass die Gefahr, dass er einstürzt, so groß wurde, haben ihn geschlossen. Und dann irgendwelche Jahre später haben die Ingenieure da Beton unten in den Untergrund hineingepumpt, oder? Und das denn wieder etwas, jetzt ist er wieder offen, so viel ich weiß. Aber die mussten da am Fundament etwas vornehmen. Und manchmal muss Gott in unserem Leben bis ans Fundament gehen. Da reicht es nicht, da oben ein bisschen zu pflastern und zu malen und diese Kosmetik da fast anzubringen. Manchmal schien es in meinem Leben, als ob Gott mein ganzes Leben auseinandernehmen müsste oder ausbeindeln. So wie du ein Motor in die Einzelteile zerlegst, um ihn zu revidieren und dann wieder zusammenzubauen, damit er wieder richtig funktioniert. Und manchmal muss Gott auch so was wie Lebensgebäude oder Lebenshäuser bis aufs Fundament mal so abtragen und manchmal ein ganz neues Fundament legen, weil oben so vieles in der Schieflage ist. Und heute Morgen geht es ja um Gottes Plan, ich sage jetzt mal Gottes Plan für Mann und Frau, Ehe, Familie, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und manchmal ist es wichtig, zu hören, was Gottes ursprüngliche Pläne waren. Wir können viel sagen, darüber reden, was schieflaufen kann, was daneben gehen kann und so. Aber manchmal sprechen wir an unseren Kursen über Gottes Vorstellung, über Gottes Dinge und auf einmal merken Leute, ah, da habe ich was verpasst oder da bin ich fehlgelaufen oder wenn sie etwas von Gottes ursprünglichen Plan hören, ich sage immer wieder, Gott hat uns ja persönlich geschaffen, aber wir wurden in eine gefallene Welt hineingeboren. Und beginnt schon bei der Zeugung, wo der Feind manchmal offene Türen hat, da das Werk Gottes schon zu stören oder zerstören oder zu beeinträchtigen. Bis wir Jesus kennenlernen und Jesus sagt, jetzt wollen wir die Dinge in Ordnung bringen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir haben am Freitagabend schon gesehen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, in erster Linie um Beziehung mit ihm zu haben, in allererster Linie, um ein Gegenüber zu haben, mit dem er sich austauschen kann. Ist das nicht gewaltig? Und ich habe diese Schöpfung Adams ein bisschen beschrieben. Da habe ich gesagt, als Adam seine Augen das allererste Mal geöffnet hat. Was hat er da gesehen? Das heißt ja im Kapitel 2, dass Gott seinen Atem in die Nase von Adam hineinblies. Jetzt erklärt, da musst du ja nah ran, damit du jemandem in die Nase blasen kannst. Und dann heißt es, wurde Adam ein lebendiges Wesen und hat die Augen aufgeschlagen. Und seinem Schöpfer in die Augen geschaut, ins Angesicht geschaut. Das war die Nähe, diese Beziehung, die Gott wollte. Und dann in zweiter Linie kam der Auftrag, wo Gott gesagt hat, verwalte meine Schöpfung. Hat ihm so eine Aufgabe abdelegiert, hat ihm ein Stück Verantwortung gegeben. Und etwas vom Ersten, was dann geschah, dass Gott die Tiere, weiß nicht, ob er sie paarweise gebracht hat, um zu sehen, wie Adam sie benennen würde. Gott war daran interessiert, war richtig gespannt, was kommt da. Und ein Tier, Mann, und ich weiß nicht, war jetzt nach dem Tausendsten oder nach dem Zehntausendsten, oder es gibt ja unzählige Tiere fast, nur allein an alle Insekten und so. Und irgendwann muss Adam gemerkt haben, dass er sich mit keinem dieser Geschöpfe vernünftig unterhalten kann. Und gemerkt, eben möglicherweise, die kommen alle paarweise daher. Und er hat gemerkt, mir fehlt da irgendetwas. Wie so als Mann, mal staune ich. Adam war in der Gegenwart Gottes. Denke ich mal, wie konnte ihm da noch etwas fehlen, oder? Wenn du so in dieser unmittelbaren Gegenwart Gottes bist. Aber Gott hatte einen Plan. Und das ist wahrscheinlich schon irgendwo angelegt. Dieses Bedürfnis für ein gleichwertiges Gegenüber. Also hat er ihn in einen Tiefschlaf versetzt. Und es heißt da, in der Bibel hat eine Rippe genommen des Mannes. Ich habe da mal im Originaltext Hebräisch so ein bisschen nachgeforscht, bin nicht sehr viel schlauer geworden, aber ich glaube nicht, dass Gott jetzt da nur so einen Knochen genommen hat und dann die Eva daraus geformt hat. Natürlich ein Stück Fleisch. Ich denke immer, Gott hat eine ganze Seite von Adam genommen. Und dann nicht nur vom Fleisch, sondern von seinem ganzen Wesen, einen ganzen Aspekt von seinem Wesen genommen und daraus die Eva geschaffen. Und dann kam ja dieser Moment, wo Gott, ich weiß nicht, hat er so gemacht oder irgendwas, auf alle Fälle hat Adam die Augen dann zum zweiten Mal, denke ich manchmal, so aufgeschlagen. Und was hat er da gesehen beim zweiten Mal? Nicht Gottes Angesicht, sondern das Angesicht seines Gegenübers. Weiß nicht, wie er reagiert hat. Wow! Vielleicht ist er gerade wieder umgefallen, oder? Vor Überraschung, oder? Aber was er sofort erkannt hat, was er sofort irgendwo gesehen hat, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Und nannte sie daher Männin. Oder Eva, oder das so irgendwo vom Hebräischen her. Das heißt in unseren Übersetzungen Eva. Aber eigentlich ist die Männin oder die weibliche Form von Mann, dieses Gegenüber. Und Gott hat die Eva dem Adam als seine Frau wieder zurückgeschenkt. Und dann heißt es, die zwei werden ein Fleisch. Werden ein Fleisch sein. Und das heißt nicht nur ein Fleisch, nicht nur ein Körper sozusagen, sondern auch in der Seele und im Geist werden sie eins werden. Da hat Gott schon angekündigt, im Kapitel 2, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch werden. Und was Gott auch gesagt hat, geht hin und vermehrt euch. Und das ist ein Bild, ein wunderbares Bild von dieser Schöpferkraft, die Gott in uns hineingelegt hat. Eigentlich neues Leben hervorzubringen, neues Leben zu zeugen. Und das ist eines von den größten Wundern, denke ich, die wir erleben können, wenn neues Leben entsteht, wenn neues Leben gezeugt wird und Gott uns als Werkzeuge gebraucht in seiner Hand, um neues Leben hervorzubringen. Wisst ihr was? Der Feind hasst alles neue Leben. So manchmal, wenn wir wissen wollen, was der Feind auf dem Herzen hat, wie er operiert, was er tut und so, dann lest die Bibel und setzt einfach überall das Gegenteil ein, oder? Von dem, was Gott gesagt hat, von dem, was er geplant hat, von dem, was er tut, wie sein Wesen ist, setzt einfach überall das Gegenteil ein und dann bekommt ihr ein ziemlich gutes Bild von dem, was der Teufel möchte. Der Widersacher, der Gegenspieler. Das pure Gegenteil. Und der Feind hasst alles neue Leben. Wir haben bei Ella so vielen Menschen gedient, die keine Kinder haben konnten. Manchmal sogar medizinisch belegt und begründet, oder? Menschlich gesehen keine Hoffnung. Und es ist so weit gegangen, dass wir einen Kurs, einen ganzen Wochenendkurs entwickelt haben zum Thema, wie dienen wir Kinderlosen? Und haben gestaunt, wie Jesus auch da manchmal das Werk des Teufels zerstört hat. Und Peter Horobin, der begann, der ist der Gründer und Leiter unseres Werkes, der hat dann oft 9 Wochen nach so LL-Veranstaltungen oder Heilungsretreten oder wie auch immer, hat er dann manchmal diese Bilder bekommen von Neugeborenen. Er hat ein ganzes Album gefüllt mit Kinderbildern, wo man sagen müsste, sind Wunderkinder, oder? Durch ein Wunder Gottes, durch das Eingreifen Gottes, aber wo wir dem Feind wie Anrechte wegnehmen. Ich habe auch damit begonnen. Ich habe ein kleines Album gekauft, oder? Und ist, selbst das Kleine ist noch nicht voll. Ich hoffe, das wird noch einmal voll. Aber so, auf so, sage ich jetzt mal, auf plastische Art und Weise, das Werk des Teufels zerstört zu sehen, ist schon etwas ganz Besonderes, oder? Und das war ja Gottes Absicht, dass der Mensch sich vermehrt. To multiply heißt in Englisch, diese Multiplizierung. Und Kinder im Schutz dieses Bundes, oder? Da hat Gott auch mit den Menschen schon einen Bund geschlossen. Und die waren ja nackt und haben es nicht gesehen. Warum? Weil sie mit Gottes Herrlichkeit bekleidet waren. Gott selber war um sie her. Wir lesen ja auch im Kapitel 2, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, nahm er ihn und setzte ihn in den Garten Eden. Und wenn wir diesem Wort Eden etwas nachgehen, vom Wortstamm her, Echad, der eine, der einzige, kann man sagen, dass Gott den Menschen inmitten der Dreieinigkeit hineingesetzt hat, inmitten der Gottheit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Keine Ahnung, wie sich das für Adam und Eva angefühlt hat oder wie das ausgesehen hat. So ganz praktisch, aber da war diese Nähe und sie waren mit der Herrlichkeit Gottes bedeckt. Und da habe ich schon am Freitag davon gesprochen, dass Gott dem Menschen ein ganz wertvolles Geschenk gegeben hat, eines der wertvollsten, aber auch eines der riskantesten Geschenke, die Gott dem Menschen gemacht hat, diese Gabe selber wählen zu können, Entscheidungen zu treffen, diesen freien Willen. Wie hat das damals im Garten ausgesehen? Ich habe ihn viele Jahre gefragt, Herr, warum hast du diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in den Garten gesetzt? Bis ich einmal erkannt habe, das ist die Möglichkeit, frei zu wählen. Er hat gesagt, genießt alle Früchte da im Garten, aber von diesem einen Baum. Und wir wissen ja, der Garten Eden hat sich da vom Zweistromland Euphrat und Tigris bis hin an den Bach Ägyptens, das Mitte der Sinai-Halbinsel und vom Mittelmeer bis Tote Meer und darüber hinaus. Also war ein riesiges Gebiet. Und da stand ein Baum, oder? Ich denke manchmal, es heißt, wir lesen ja nicht, wo er stand, aber könnte sein, dass er im heutigen Babel gestanden ist und dann der Baum des Lebens in Jerusalem. Oder da, wo Jesus gestorben ist, am Kreuz. Das ist nur zum Nachdenken, oder? Auf alle Fälle eines Tages waren sie ja offenbar an diesem Baum. Und es ist interessant, dass Gott dem Adam seine Spielregeln bekannt gegeben hat, bevor er Eva geschaffen hat. Könnt ihr das nachlesen? Bevor er Eva schuf. Also sehen wir schon, dass Gott da schon etwas an Leiterschaft oder Kopfschaft, wir sehen das da noch, da hineingelegt hat. Diese Aufgabe Adams, ein Stück Verantwortung wahrzunehmen, auch Schutz und ein Stück Leitung zu übernehmen. Und da kam der Teufel mit seiner Verführung, mit seinem ureigenen Problem. Zuerst hat er Zweifel gesät. Wie oft sät der Teufel Zweifel in unsere Herzen? Hat Gott tatsächlich gesagt? Oder meint er es wirklich? Oder mal diese subtilen Fragen, die manchmal auch in unserem Herzen bis heute manchmal da drin sind. Hat Gott es wirklich ernst gemeint? Und dann beginnt er da Dinge zu erklären und zu machen, und der möchte euch doch nur was vorenthalten. Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und das war ja sein Problem, dass er so sein wollte wie Gott. Diese Überheblichkeit, dieser Stolz wurde ihm ja zum Fallstrick und wurde genau auch dem Menschen zum Fallstrick. Und da heißt noch, das hat so gut ausgesehen, diese Frucht. Und Eva davon genommen und gegessen. Gott hat ja angekündigt, ihr werdet des Todes sterben. Wenn ihr von dieser Frucht isst. Und dann hat der Adam vielleicht gesehen, oh, sie ist nicht tot umgefallen. Also scheint es doch in Ordnung zu sein, davon zu essen. Es heißt auf alle Fälle, und sie gab Adam auch davon zu essen. Also ich gehe davon aus, dass Adam dabei gestanden ist und dazu geschaut hat und nichts unternommen hat. Und ich bin fast überzeugt, dass in dem Moment Adam eigentlich mehr versagt hat als die Eva. Aber seht ihr, da war schon vor dem Sündenfall, und da staune ich manchmal drüber, vor dem Sündenfall schien da schon ein Stück Veranlagung da gewesen zu sein. Die Frau, ich sage es jetzt mal so ganz wörtlich ausgedrückt, Dinge in die Hand zu nehmen. Oder? Okay, oder das Ruder zu übernehmen. Und der Adam einfach passiv zugeschaut, still geblieben, nicht gesprochen. Also etwas diese Passivität. Ich habe mich lange, lange Zeit gefragt, auch in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden. Gott ist dran, möchte ich gerade vorab sagen, das irgendwo aufzulösen oder die Dinge zu ändern. Wir hatten letztes Jahr 40 Frauen auf dem Frauenwochenende und dann im Dezember 80 Männer auf dem Männerwochenende. Das ist einmalig in der LL-Geschichte. Ja, gibt es das in anderen Gemeinden, oder? Dass die Männer doppelt so groß ist wie die Frauenveranstaltung. Aber für uns war das einmalig. Oder meistens war es nur die Hälfte. Ich wäre schon erstaunt gewesen, wenn es gleich viel gewesen wären. Aber doppelt so viel. Und da dachte ich, Herr, tust du was Neues? Und ich lag Gott Jahre in den Ohren und habe gesagt, Herr, warum, wo sind die Männer geblieben, die eigentlich vorangehen sollten? Und in so vielen Fällen ist die Frau, die da irgendwo in den Riss treten muss und vorangehen muss. Weil die Männer irgendwo, das ist ja so Religion, oder? Ist Frauensache oder dies und jenes. Und ich habe dann manchmal, ich war oft in Israel und habe immer wieder festgestellt, in Israel, vor allem jetzt unter Gläubigen, Juden scheinen Religionsangelegenheiten reine Männersache zu sein. Da habe ich manchmal gefragt, Herr, was ist da bei uns im Westen aus dem Gleichgewicht geraten? Warum scheint es manchmal fast umgekehrt zu sein? Dort siehst du die Männer mit den Kindern, oder? Am Samstagmorgen in die Synagogen gehen. Da sind es die Männer, die Schrift studieren. Hinderschi und Fürschi, sagen wir in der Schweiz, oder? in den Yeshivas und weiß ich wo überall, oder? Irgendwo die Männer, die vorangehen. Ich sage nicht, dass wir religiös werden müssen, oder? Aber da scheint dort, scheint im jüdischen Glauben etwas sehr maskulin, oder? Und ich habe da bei euch ein Buch gesehen, ich habe es jetzt nicht nach vorn genommen, warum die Männer nicht in die Kirche gehen oder in die Gemeinde. Und dann gibt's dort, ich habe nur das Inhaltsverzeichnis mal angeschaut und einem der letzten Kapitel den maskulinen Geist in der Gemeinde wiederherstellen. Ich meine, es ist so in einem Wort ausgedrückt, was mir lange also auf dem Herzen lag, wo Gott da etwas wiederherstellen möchte. Also die Männer wieder wie mit seinem Geist und seinem Auftrag beseelen. Es wieder vorwärts gehen. Ich bin absolut nicht sexistisch, aber wenn du in die Bibel schaust, durch die ganze Bibel hindurch liest, also da ist ein Großteil der Männer. Die Frauen haben auch wichtige Bedeutungen gehabt. Absolut, oder? Ich sage auch immer wieder, Gott hat Mann und Frau, und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen, als gleichwertige Wesen geschaffen. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das ist ein großer Unterschied, und in unserer Gesellschaft heute ist unglaublich, was da abgeht, läufst du manchmal eiskalt den Rücken runter. Die Handschrift des Feindes, oder? Das ist wirklich der Rollenaustausch. Und die Geschlechterverwirrung und alles, was heute stattfindet. So die Handschrift des Feindes, die wir da lesen können. Eben, wo der Feind versucht, die Dinge Gottes ins pure Gegenteil zu verkehren. Und das begann irgendwo beim Sündenfall. Wir wissen ja, die haben beide von der Frucht gegessen und dann irgendwo in der Abenddämmerung kommt Gott, ich weiß nicht, wo er tagsüber war, aber kommt er und sucht den Adam und kann ihn nicht finden, ruft, Adam, hallo, wo bist du? Und dann hört er diese Stimme da aus dem Busch da drüben. Ja, hier bin ich, Herr, da im Busch. Und Gott, warum bist du da im Busch? Ja, ich habe deine Schritte gehört, dass du kommst, oder? Und da habe ich Angst bekommen, oder? Und dann sage ich, warum hast du Angst? Oder? Ist doch etwas völlig Fremdes. Und dann sagt Adam, ja, ich habe mich geschämt, weil ich nackt bin. Und Gott, ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Dieses ganz unangenehme Spiel, oder? Müsste man fast sagen, hat Gott es tatsächlich nicht gewusst? Ist er aus allen Wolken gefallen, als Adam dann aus dem Busch kam und er tatsächlich nackt war? War Gott überrascht? Gott wusste doch genau, was vorgefallen war. Aber er musste wie den Adam in die Realität seiner Situation hineinführen. Ihm vor Augen führen, was geschehen ist. Und dann kommt Gott, oder, und fordert ihn heraus und sagt, Adam, du hast doch nicht etwa von dieser Frucht gegessen. Und da beginnt dieses Spiel, oder? Ja, Herr, ist die Frau, die du mir gegeben hast. Also er zeigt mit dem Finger nicht nur auf seine Frau, er klagt nicht nur seine Frau an, sondern auch Gott. Herr, ist die Frau, die du mir gegeben hast, oder? Die hat mich dazu verführt. Und da wendet sich Gott der Eva zu und sagt, oh, was mache ich, oder? Sagt, oh, es war die Schlange. Diese Schuldzuweisung, sind wir nicht heute noch Meister darin, oder? Schuld lieber zuzuweisen, als selber einzugestehen. Im Englischen gibt es so ein bisschen ein Wortspiel, oder? Wenn du nichts mehr zu deiner Verteidigung vorzubringen hast, dann sagst du im Englischen, I have no leg to stand on. Und der Satan war ja dann zur Schlange geworden. Und da ist eigentlich, die Schlange hat dann gesagt, ich habe kein Bein, auf dem ich stehen kann, oder? Also ich habe nichts zu meiner Verteidigung vorzubringen. Aber diese Schuldzuweisung. Weil vor allem auch in engen Beziehungen, manchmal mit dem Finger zeigen oder die Schuld dem anderen zuweisen, weil es etwas einfacher zu sein scheint, etwas anderes, etwas weiteres, was sie gemacht haben, weil sie sich geschämt haben, haben gesehen, dass sie nackt sind nach dem Sündenfall. Warum haben sie gesehen, dass sie nackt sind? Nach ihrem Ungehorsam Gott gegenüber. Weil Gottes Gegenwart von ihnen gewichen ist. Ich habe am Freitagabend erklärt, dass wenn wir unser Leben oder jemandem gehorsam sind, und da waren Adam und Eva, waren dem Teufel gehorsamer als Gott. Also hat der Teufel Autorität über sie bekommen. Und durch die Autorität über sie, sie hatten ja den Auftrag, die Schöpfung zu verwalten, hat er auch Autorität über die ganze Schöpfung bekommen. Wir lesen im Römerbrief und in anderen Stellen, dass er seither der Fürst dieser Welt ist. Und wir mit der ganzen Schöpfung seufzen nach dieser endlichen Erlösung, auch da, wo wir wiedergeboren sind. Da seufzen wir immer noch nach dieser endlichen Erlösung. Das ist ja nur unser menschlicher Geist, der erlöst wird. Wir können das Fleisch in uns nicht erlösen. Das Fleisch in uns können wir nur heiligen durch die Werke des Geistes. Das Fleisch ist immer noch dem Tod unterworfen. Und es ist immer noch dieses Seufzen seit dem Sündenfall. Und da kommt ja das Urteil über die Schlange und da sehen wir, dass Gott absolut nicht überrascht war bei dem, was da vorgefallen ist. Er hatte den Heilsplan schon vorbereitet. Er hat gesagt, dass da wird der Nachkomme der Frau, oder? Er kennt die Stelle. Er wird dir den Kopf zertreten. Du wirst ihm den Kopf zertreten. Also und Satan selber wird dich in die Ferse stechen. Oder wird den Sohn Gottes in die Ferse stechen. Aber Jesus wird den Feind besiegen. Einen vollkommenen Sieg davontragen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Aber er soll dein Herr sein. Er soll über dich herrschen. Da sehen wir, dass da dieses Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. Das haben wir heute da oder dort massive feministische Bewegungen. Die kommen ja auch nicht aus dem blauen Himmel irgendwo. Das ist auch da, wo Frauen von Männern unterdrückt wurden. Da wird nicht mehr dieser Kopf sein, oder? Sondern vielleicht mehr ein Despot. Er wird über dich herrschen. Und seither, wo viele, viele Frauen unterdrückt worden sind von ihren Männern, dass dieses Gleichgewicht gebrochen. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Wenn du im Garten hast, oder? Das Unkraut macht fast mehr Arbeit als der Rest und scheint immer wieder hochzukommen. Dieser Boden, der von da an verflucht war. Also absolut tragische Begebenheit war das. Und unglaubliche nachhaltige Auswirkungen. Eine ganze Menschheit, die davon betroffen ist. Und dann kommt ein Vers. Einer der für mich wertvollsten Verse. Es gibt so einzelne Verse, das habe ich am Freitag schon gesagt, das sind für mich wie so Goldklumpen im Wort Gottes. Vers 21 im Kapitel 3. Wisst ihr, welcher Vers ich da meine? Die Männer, die da waren, die wissen's. Da, wo das allererste Opfer, mir bekannte Opfer in der Bibel gebracht wurde. Da heißt es nämlich, dass Gott selber Adam und Eva Kleider aus Fellen gemacht hat aus Tierfellen. Wenn du jemandem Kleider aus Tierfellen machen möchtest, dann musst du ein Tier schlachten. Wir wissen nicht genau, was für Tiere es waren. Naheliegend wäre es, dass er zwei Schafe geschlachtet hat und Adam und Eva diese Kleider gemacht hat. Ihr müsst euch vorstellen, das Urteil war ausgesprochen, vollstreckt, gefällt, waren schon vertrieben aus dem Garten Eden, durften nicht mehr zurück. Diese Trennung von Gott, dieses Getrenntsein von Gott, dieser geistliche Tod. Und Gott hat sie nicht auf Gedeih und Verderben ihrem Schicksal überlassen. Müsst ihr da vielmehr sagen, ihrem Verderben überlassen. Sondern ist dennoch dem Menschen nachgegangen und hat seine Blöße bedeckt. Bis dorthin haben sie ja versucht, ihre Scham, ihre Blöße, ihre Nacktheit mit Feigenblättern zu bedecken, im Moment, als Gottes Herrlichkeit von ihnen gewichen ist. Und sagen immer wieder, das ist eine schlechte Idee, die Feigenblätter. Die verwelken sehr schnell und lösen Juckreize aus auf der Haut. Also nicht sehr angenehm. Aber auch das ist ein Bereich, wo wir bis heute Meister sind, oder? In solchen Feigenblättern anziehen. Anstatt das Blut Jesu zu beanspruchen, durch das wir diese Gewänder der Gerechtigkeit anziehen dürfen. Das war schon so ein Bild, diese Tierfelle, wo Gott selber diese Nacktheit Adam und Evas bedeckt hat. Und da staune ich auch immer wieder drüber. Er hat nicht nur diese Tierfelle, diese Kleider genäht, sondern hat sie ihnen noch eigenhändig angezogen. Das heißt, die haben sich nicht selber gekleidet. Es heißt hier, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Hat sie ihnen noch angezogen. Stellt euch das mal vor. Das ist wirklich so eine intime Angelegenheit. Wenn du dich nicht mehr selber kleiden kannst und dich jemand anders kleidet oder kleiden muss, das ist Vaterherz Gottes in einem Vers. Jesus voraus angekündigt, dieses Erlösungswerk Gottes. Und dann gehen wir durch 3.000-4.000 Jahre Geschichte, bis Jesus dann kam. Ich habe schon gesagt, dass wir das Alte Testament lesen, das war manchmal ein Blutbad. Der ganze Opferdienst, unglaublich, was da an Blut geflossen ist. Denke ich mal, warum? So viel, oder? Tausende von Tieren abgeschlachtet, oder? Ich glaube, es ist nur ein physisches Bild dafür, wie Gott wie zeigen möchte oder sagen möchte, Entsühnung, Freiwerden von Sünde kostet alles. Und es hat den Vater alles gekostet. Kommt nicht billig, oder? Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir, es kommt nicht billig. Es hat den Vater restlos alles gekostet. Und da hat er Jesus geschickt, um Gottes Werk, Gottes Ordnung wiederherzustellen, sein Reich wieder aufzubauen. Und das sind auch diese Ordnungen Gottes für Mann und Frau, sind da mit inbegriffen, wo Gott gekommen ist, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, um diese Gleichwertigkeit wiederherzustellen. Da, wo Dinge aus dem Gleichgewicht geraten sind. Gott sei Dank für sein wunderbares Werk. Ich möchte da lesen einige Verse aus dem Epheser, Kapitel 5. Ist dieser Abschnitt mit der Überschrift die christliche Haustafel. Das ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. So, da haben wir den gesamten Ratschluss Gottes. Jetzt könnten wir den Gottesdienst schließen, oder? Wie viele sind manchmal selbst in der Gemeinde hier stehen geblieben, oder? Und haben das als Freipass, oder, um weiß ich was, oder? Dass die Frau sich allem zu unterziehen und unterzuordnen hat und von einem Mann geknechtet werden darf. Nein, absolut nicht. Wir lesen hier weiter, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Dann wieder dieses Zitat aus dem Schöpfungsbericht: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann heißt es weiter: Dies Geheimnis ist groß, und ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Dieser zweite Teil, dass ein Mann, dieser Auftrag Gottes, dass ein Mann seine Frau so liebt, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Bis dahin, dass er sein eigenes Leben freiwillig niedergelegt hat, mit seinem eigenen Leben bezahlt hat. Wisst ihr was, wenn das der Fall ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es für eine Frau relativ einfach ist, sich einem solchen Mann unterzuordnen, dessen Haupt wahrhaftig Jesus ist, oder? Ich habe mal länger über diese Passage nachstudiert und habe gesagt: Herr, wie soll das je möglich sein, oder? Wie kann ich das je erreichen? Und musste sagen, das ist eine Anforderung, die mein menschliches Vermögen weit übertrifft. Ich sage: Herr, da brauche ich unglaublich viel Gnade dazu, oder? Und ich glaube, dass kein einziger Mann je diesen perfekten Zustand diesseits des Himmels erreichen wird. Aber ich glaube, da, wo ein Mann in seinem Herzen entschlossen ist, zu sagen: Ja, Herr, da möchte ich drauf hingehen. Möchte es dir erlauben, in meinem Leben zu wirken, Unschönes zu offenbaren, rauszuholen, mich mehr und mehr in dein Bild verwandeln zu lassen, mehr und mehr deine Wesenszüge in mir zu tragen, damit ich diesen Anforderungen, oder, da diesen mehr und mehr gerecht werden kann. Wahrscheinlich eben nie 100% diesseits des Himmels, aber da, wo wir bereit sind, da wirklich unser Herz darauf auszurichten. Ich glaube, da schenkt Gott auch Gnade. Das sind manchmal Bereiche, lasse ich manchmal lieber meine Frau lehren, oder? Auch in Bezug auf Unterordnung. Das heißt ja nicht einfach unter alles unterordnen. Das sind Verse, die wurden auch oft missbraucht. Eine Frau täglich von ihrem Mann abgeschlagen wird oder betrogen oder weiß ich was alles. Ich glaube nicht, dass das Gottes Herz ist. Aber wenn ein Mann sein Herz darauf setzt, diesen zweiten Teil anzustreben, wirklich dieses Haupt in einer Ehe und einer Familie zu sein, ich glaube, dann wird es einfacher für eine Frau, sich ihrem Mann anzuvertrauen. Auch da in unserer Gesellschaft, nicht nur draußen, auch in den Gemeinden drin, Dinge manchmal aus dem Gleichgewicht geraten, die Gott wiederherstellen möchte. Und manchmal dienen wir Menschen auch ganz individuell. Ich habe auch schon, oder dann manchmal kommen Frauen in die Seelsorge und sagen, ah, mein Mann, und ja, das schaut lieber dem Fußball am Sonntagmorgen, ist zwar wieder geboren, aber kommt nicht gern in die Gemeinde, und ich muss immer mit den Kindern beten am Bett und so. Wie kommt er in diese Verantwortung und Rolle hinein? Und ich habe da, du musst immer auch auf Gott hören, was dran ist oder was auf seinem Herzen ist. Und ich habe da oder dort auch schon mal gesagt, bist du bereit, zugunsten deines Mannes 2, 3 Schritte zurückzugehen, zurückzustehen? Selbst wenn da vielleicht ein Stück Vakuum entsteht und dann die Versuchung, irgendwo dieses Vakuum schnell wieder auszufüllen und da in den Riss zu treten, ist groß, oder? Also manchmal kommen ja Dinge nicht von heute auf morgen, sondern brauchen etwas Zeit. Aber dass der Mann die Gelegenheit hat, da hineinzuwachsen. Um mehr Verantwortung wieder zu übernehmen oder vielleicht ein Stück aus dieser Passivität herauszukommen. Oder wo wir Männer manchmal gewisse Verantwortung eben lieber abgeben. Der Mann oder der Vater in einem Haus oder einer Familie spielt eine so entscheidend wichtige Rolle, wie Gott oder das Vaterbild Gottes repräsentiert wird. Ich möchte etwas zum Thema Bündnisse Gottes noch sagen. Gott hat ja mit dem Menschen einen Bund geschlossen. Und ein Bund ist keineswegs zu vergleichen mit einem Vertrag. Wenn ihr die Bibel genau liest, dann könnt ihr sehen, dass Gott seinen Bund nie gebrochen hat. Gott hat seinen Bund nie aufgelöst. In einem Bund gibt es immer einen stärkeren oder fast immer einen stärkeren und einen schwächeren Bundespartner gegeben. Und da gibt es so Zusicherungen. Und oft war es die Aufgabe des stärkeren Bundespartners, den Schwächeren zu schützen. Oder auch diese Bündnisse zwischen Völkern, wenn die angegriffen wurden, kam der Stärkere zu Hilfe. Oder hat viel auch mit Versorgung zu tun gehabt und solchen Dingen. Und ein Bund wurde immer durch Blutvergießen besiegelt. Geht mal die Bündnisse Gottes durch. Eben Adam und Eva, das erste Opfer, das gebracht wurde. Noah, der Bund mit Abraham. Schaut euch diese Bündnisse, könnt ihr ein ganzes Wochenende lehren über Bündnisse Gottes. Wie oft hat der Mensch diesen Bund gebrochen? Hat Gott deswegen seinen Bund aufgelöst? Nie. Schaut, das allerbeste Beispiel in unseren Tagen ist die Rückführung des Volkes Israel. Nach Israel, der Juden. 2000 Jahre in der Zerstreuung. Wenn wir Gottes Bund brechen, hat es Konsequenzen. Es geht nicht einfach spurlos an uns vorüber. Es hat Konsequenzen, manchmal sehr seriöse Konsequenzen. Gottes Volk, 2000 Jahre in der Diaspora und verfolgt und geknechtet und weiß ich was alles. Aber Gott erinnert sich an seinen Bund. Und begann vor 50 Jahren sein Volk nach Israel zurückzuführen. Israel wieder auferstehen zu lassen. Gott kann seinen Bund nicht auflösen. Also was ganz Wichtiges, und wird ein Bund, der immer mit Blut besiegelt wird. Einige Stichworte zum Ehebund. Gott hat diesen Ehebund eingesetzt für 2 wesentliche Dinge. Um erstens einmal sein ureigenes Wesen darzustellen oder etwas über sein ureigenes Wesen zu zeigen, zu demonstrieren. Und auch ganz stark als prophetisches Bild. Ich weiß nicht, wer von euch ist so mit einer jüdischen Hochzeit vertraut. wie das so vonstatten geht. Ein junger Mann eine Frau kennengelernt hat, irgendwo beim Arbeiten. Wir kennen einige Geschichten aus der Bibel, wie Gott so zusammengeführt hat. Hat eine Frau kennengelernt und wollte sie heiraten. Also als erstes, er ging zum Vater der Braut, hat um die Hand seiner Braut gebeten. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, mein Schwiegervater war in Kanada und da fliegst du nicht so ganz schnell rüber und da musste ich das über Skype machen. Und er habe ihn um die Hand von Ria gebeten. Und dann sagt er zu meiner Überraschung oder zu meinem Schrecken, sagt er nein. Und ich dachte, oh, um Himmels Willen, was habe ich falsch gemacht? Und eine kurze so Pause, oder? So eine etwas beunruhigend und so. Und er sagt er, nein, wenn du meine Tochter haben möchtest, dann musst du alles nehmen, nicht nur ihre Hand. Das ist ja, that's a deal. Aber da ging ein, ich sage jetzt schon Bräutigam, ging zum Vater der Braut und da sind 2 Dinge sind da geschehen. Zum einen hat er den Brautpreis ausgemacht mit dem Vater und musste immer einen Brautpreis bezahlen und zum zweiten war dieses Eheversprechen, diese Ketubah, nennt sich das im Jüdischen, die Ketubah, wo so einfach, was da, dieser Bund, oder? Wie ein geschriebener Bund. Und da wurde das ausgemacht und ausgehandelt. Und als das klar war, wenn das geklärt war mit dem Vater, ging dieser Bräutigam in sein Vaterhaus zurück und begann da auf dem Vaterhaus aufzustocken oder vielleicht anzubauen, wie auch immer. Um diese Wohnung vorzubereiten für seine Braut. Und dann die Kinder, wenn Gott Kinder schenkt. Und die Braut, die hat derweilen gewartet. Und als Zeichen ihrer Erwartungshaltung hat sie immer diese Öllampe im Fenster ihres Schlafzimmers brennen gehabt. Das war manchmal damals so Tradition, dass ein Bräutigam sehr oft nachts dann kam, um seine Braut zu überraschen. Und wenn er diese Öllampe, dieses Öllicht da brennen sah, in ihrem Fenster, wusste er, ah, sie erwartet mich. Sie ist bereit, oder? Dass ich sie abhole. Und dann kam er überraschend und hat sie abgeholt. Und der Bräutigam durfte gehen, wenn sein Vater seine neu gebaute Wohnung inspiziert hat, oder? Da durchgegangen ist, schauen, ob die Wände halten und so, oder? Und das Dach dicht ist. Und dann eines Tages sage ich so, mein Junge, ich glaube, das verhält, oder? Ich glaube, das hält. Und du darfst gehen, oder? Und deine Braut abholen. Und da hat er die Braut abgeholt. Man war mit seinen Freunden zusammen ins Vaterhaus gebracht und dann wurde Hochzeit gefeiert. Manchmal 7 bis 10 Tage und länger. Wurde da massiv gefeiert. Und dann, also es war eine öffentliche Angelegenheit, oder? Da waren viele Leute mit dabei. Wir erinnern uns an diese Hochzeit in Kana, wo Jesus kam und sein allererstes Wunder tat. Also er hat nicht einen Blinden geheilt oder dass ein Lahmer gehen konnte. Das allererste Wunder war, dass Jesus dieses Wasser in Wein verwandelt hat. Oder? Und dann kommt Stimmung auf. Und das war zu einem Zeitpunkt, da waren alle schon angeheitert. Da denkst du, warum hat Jesus da noch so viel Wein da produziert? Aber es ist auch so ein Sinnbild der Freude, oder? Und dann wurde gefeiert. Und dann kam der Moment, wo der Bräutigam und die Braut sich dann zurückgezogen haben. In ihre private Kammer. Und die Gäste, die haben tagelang da draußen weiter gefeiert. Ich weiß nicht, wie ich mich hätte entspannen können. Ich hätte gewusst, dass da rundum immer noch so gefeiert, den Lärm und alles. Und Aber so war das damals. Und dann kam diese körperliche Vereinigung. Nach diesem Bund, nach dieser Eheschließung, nach den Versprechen. Und das zum Vater gehen, um die Braut werben, den Brautpreis zahlen, das Eheversprechen abgeben. Das wäre, was wir heute Verlobung nennen. Sich zu verloben, oder? Und dann wurde diese Ehe, sagt man, vollzogen. Und Gottes Absicht war es, dass ein Mann eine Jungfrau heiraten würde und dass eine Frau einen Jungmann, also ist der Frau, der jetzt komme ich durcheinander, dass der Mann auch Jungfrau ist, oder? Noch von niemand anderem gewusst hat. Und wenn das der Fall ist, was geschieht da beim ersten Geschlechtsverkehr? Da fließt Blut. Nun zu sagen, ist ein Blutsbund. Der Ehebund ist ein Blutsbund und so wichtig vor Gottes Augen. Diese Vereinigung, nicht nur körperlich, ist ja der Vollzug der Ehe, sondern auch in der Seele und im Geist drin, da geschehen ganz tiefe Dinge. Diese Vereinigung von Mann und Frau, die etwas widerspiegeln von dieser Einheit und Harmonie in der Dreieinigkeit Gottes und die auch ein prophetisches Bild sind für etwas, das noch kommen wird. Als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, kam er, um sich mit seiner Braut zu verloben. Was hat er gemacht? Mit dem Vater verhandelt. Oder der Vater mit ihm, der Braut, hat den Brautpreis bezahlt, hat mit seinem Leben bezahlt, hat sein Blut vergossen, damit wir wieder eins sein dürfen mit ihm. Und hat das Eheversprechen gegeben. Ich sage immer gern, das ist Gottes Ketubah an uns, an seine Braut. Ich habe am Freitagabend schon zu den Männern gesagt, Gott bereitet uns in erster Linie darauf vor, nicht Mitarbeiter in seinem Reich zu sein, sondern Braut zu sein. Sondern Braut zu sein. Ich sage oft, für mich als Mann immer noch ein bisschen schwieriges Konzept, das nachzuvollziehen. Ich denke manchmal, fällt es einer Frau vielleicht ein bisschen leichter, oder sich damit zu identifizieren, was es heißt, eine Braut zu sein. Aber auch wir Männer sind Teil dieser Brautgemeinde. Und was heißt es da in diesem letzten Vers? Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Auf Christus und die Gemeinde. Ich habe vor vielen Jahren, was so durch die Bibel hindurch gelesen, das Neue Testament, und auf einmal, manchmal kommen mir so eigenartige Dinge in den Sinn. Und da habe ich gemerkt, wow, im Neuen Testament spricht Jesus, wenn er von der Gemeinde spricht, oder der Apostel, wer immer, vom Leib Jesu, dass wir der Leib Jesu sind. Und dann einige Kapitel später lese ich, dass Jesus uns dazu vorbereitet, Braut zu sein. Und eines Tages habe ich versucht, das zu verbinden. Habe ich gedacht, ja, wie kann Jesus seinen eigenen Leib heiraten? Hat sich jemand schon mal diese Frage gestellt? Aber das ist ja so, wenn wir Leib Jesu sind, sagt die Bibel, und zugleich Braut Jesu. Wie geht das zusammen? Wie passt das zusammen? Jesus, kommst du, um deinen eigenen Leib zu heiraten? Und lange, lange darüber nachgedacht. Und eines Tages lese ich wieder diesen Schöpfungsbericht. Und da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Habe ich gesagt, ah, natürlich ist er so naheliegend. Als Adam seine Augen öffnete, sah er Eva. Und das Erste, was er gesagt hat, ist ja Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und es stimmt, die Eva wurde von Adam genommen. Und als seine Frau, als seine Braut, hat er sie ihm wieder zurückgeschenkt. Was heißt im Römerbrief? Wir waren vor Grundlegung der Welt, hat Gott uns erwählt, waren wir schon bei ihm. Und da hat Gott, der Vater, uns von ihm genommen und, sage jetzt mal so, in Raum und Zeit hineingestellt. Als Teil seines Leibes und als seine Braut schenkt er uns ihm wieder zurück. Und da warten wir noch drauf, auf diese Hochzeitsfeier. Nachdem Jesus den Brautpreis bezahlt hat, uns das Eheversprechen hinterlassen hat, oder? Dieses Bündnisversprechen, ist er zum Vater zurückgegangen. Und was macht er im Moment dort oben, beim Vater? Was hat er seinen Jüngern gesagt? Ich gehe hin zu meinem Vater und werde dort eure Wohnung vorbereiten. So Keith Green hat einmal gesagt, ja, wenn Gott in 7 Tagen oder in 6 Tagen diese wunderschöne Welt geschaffen hat, wie muss das wohl sein da im Himmel oben, wo er seit 2000 Jahren dran ist? Oder es muss ja so sein, wie auf einem Abfallhaufen zu leben, da unten auf der Erde, im Vergleich, was da oben abgeht. Seit 2000 Jahren bereitet Jesus unsere Wohnung vor. Also warum hat er uns nicht schon eher abgeholt? Ich glaube, es ist ein Stück weit ist Gottes Gnade, weil wir als Braut noch nicht ganz so weit sind, wie wir sein sollten, oder? Aber irgendwann wird er kommen als dieser Dieb in der Nacht, um seine Braut abzuholen. Und da gibt es dieses Gleichnis der 10 Jungfrauen mit den Öllampen. Da klingelt was, oder? Da bei uns. Sind wir in dieser Erwartungshaltung? Bereiten wir uns auf ihn vor, aktiv? Oder wenn du in der Bibel liest, wie Bräute da manchmal ein ganzes Jahr vorbereitet wurde und täglich im Öl gebadet und also, wenn du bei der Esther nachliest, oder? Das ist intensive Vorbereitungszeit, um dem Bräutigam zu begegnen. Da möchte ich bereit sein, oder? Und der Ehebund, der irdische Ehebund, ist ein Abglanz oder so ein Hinweis auf das, was noch kommen wird. Wenn wir das zu verstehen beginnen, dann können wir vielleicht beginnen nachzuvollziehen, warum Gott so eifersüchtig über diesem Ehebund wacht. Warum ihm dieser Ehebund so wichtig ist. Warum die Bibel sagt, er hasst Scheidung oder den Bruch dieses Bundes. Weil so viel davon abhängt. Weil so ein starkes prophetisches Bild ist. Das Zeugnis auch vor der Welt. Und manchmal ist es erschreckend zu sehen, wie eine Welle von dieser Gesinnung der Welt auch in die Gemeinden, was für eine Flutwelle. Wir sind nun in unmittelbarer Nähe, in der Gemeinde, sehen wir reihenweise. Und da gibt es manchmal Gründe, wo du sagen musst, es darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, an wie vielen Orten da wirklich auch noch klare Botschaft weitergegeben wird. Wie Gott darüber denkt, wie sein Herz oder wie sein eigenes Herz darüber zerbricht. Das sind nicht nur 2 Menschen oft, die da in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern Gott hat ja diesen Ehebund und diese Ehe in seinen Ordnungen auch geschaffen als Schutzraum für das neue Leben, das wir hervorbringen dürfen durch die Schöpferkraft, die Gott in uns hineingelegt hat. Wo wir Aufgabe von Eltern ist, ihren Kindern Gottes Wesen zu demonstrieren. Etwas von Gottes Wahrheit weiterzugeben, dass sie den Vater, dass sie Gott kennenlernen. Ist klar, das erreichen wir ja nie im perfekten Zustand. Diesseits des Himmels, wir werden einmal perfekt sein, wenn wir bei ihm sind. Aber wie viel setzen wir daran, oder? Wie viel setzen wir daran, Versöhnung zu suchen oder solche Dinge? Aus einem Bereich, der Gott so heilig ist. Manchmal denkt sich, vielleicht ist das genau der Grund, warum es der Teufel genau darauf abgesehen hat. Also, ich weiß nicht mehr, wer von uns da die Botschaft gebracht hat, oder? So manchmal siehst du da, wo der Teufel massiv angreift. Das müssen Bereiche oder Dinge sein, die Gott sehr wichtig sind. Und das ist diese Ordnung Gottes, was er da hineingelegt hat. Und manchmal ist es wichtiger, dass wir da etwas von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Schönheit erkennen dürfen und uns dieser ursprüngliche Plan Gottes so beseelt, damit wir nicht anders wollen, als wirklich Gottes Wesen so zu repräsentieren und seine Wahrheit, wie es wirklich ist. Und denke ich manchmal, heute macht sich auch innerhalb der Gemeinde, wird es manchmal so einfach gemacht. Und wenn du irgendwo noch eine Gemeinde hast, die da irgendwo eine klare Linie, nicht gesetzlich oder unbarmherzig, Jesus ist gekommen, nicht nur um Wahrheit zu bringen, sondern auch Gnade. Wichtig, dass wir das auch verstehen, oder? Aber das sind Dinge wie in die andere Richtung aus den Fugen geraten. Das heute mit unserer Mobilität ist so einfach, oder? Da findest du immer eine Gemeinde, oder? Wo Dinge möglich sind, die in einer anderen dann vielleicht nicht möglich sind. Es gibt so die Wanderschaften, oder? Bis du einen Ort findest, der deiner Theologie entspricht, oder? Deiner ganz persönlichen Theologie. Oder es ist aber so was Wichtiges. Und an ihm Schutz dieses Ehebundes, Kinder groß zu ziehen und ihnen die Wahrheit Gottes, das Wesen Gottes lieb und vertraut zu machen. Das war Gottes ursprüngliche Absicht. Das heißt im zweiten Buch Mose, erzähle deinen Kindern, wenn du am Tisch sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich schlafen legst, wenn du aufstehst, also zu jeder Zeit und zu jeder Unzeit. Und wisst ihr was? Gott hat uns dazu geschaffen oder darauf angelegt, dass wir mit seinem Wort genährt werden. Und nicht erst, wenn wir Teenager sind, sondern ich sage mal von Geburt an, oder wir können sogar noch weiter zurückgehen und sagen, vom Moment der Zeugung an, wo Gott diesen menschlichen Geist in diese erste Zelle hineinlegt. Ich weiß von Eltern, die lesen Psalmen, oder? Und singen Lobpreislieder über dem werdenden Kind da drin. Und wie das diesen menschlichen Geist schon berühren und prägen kann. Was ganz Wertvolles. Und Jesus hat einmal gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und schon kleine Kinder, dass dieser Hunger, dieses Bedürfnis darin angelegt, gestillt zu werden. Ich habe manchmal über meine Nichten und Neffen gestaunt. Einmal kamen meine zwei Neffen zu mir auf Besuch für ein Wochenende. Ihre Mutter war mit dabei. Der 7-Jährige hat eine Kinderbibel mitgebracht, mit schönen Bildern drin. Und der 5-Jährige so eine weiße kleine Gideon-Bibel. Das von den Gideons, der, ich weiß nicht, Schlachterübersetzung oder sowas, das Neue Testament und die Psalmen drin. Und habe ich sie zu Bett gebracht und da sagt der 7-Jährige, Onki, habe ich Onki genannt, den Onkel, oder? Lies uns noch die Geschichte, weiß nicht, wahrscheinlich David und Goliath oder sowas, lies uns das noch vor. Habe ich das aus dieser Kinderbibel vorgelesen, oder? Und so, und war fertig. Und dann kommt dieser 5-Jährige Knirps. Und sag so, Onkel, und jetzt liest du aus meiner Bibel noch die Geschichte vom Jakobus. Oder es ist ja ein Brief, der mich heute noch herausfordert, oder? Und nicht alles einfach nachzuvollziehen ist. Und ich lese diesen ganzen Jakobusbrief. Da war es mucksmäuschenstill, ich sag's euch. Die sind mir an den Lippen geklebt. Da hättest du eine Nadel gehört, auf den Teppich fallen, oder? So aufmerksam. Und wisst ihr was? Ich bin heute noch überzeugt, dass Gott auch diese schwierigen Passagen und Schriftstellen irgendwie durch seinen Geist in diese Kinderherzen übersetzt hat. Ich war einmal in einer Seelsorgesituation. In England drüben war ich noch tätig im Hauptsitz von LL Ministries. Und habe da ab und zu auch Seelsorge für mich persönlich in Anspruch genommen und waren da eine Stunde zusammen, meinen zwei Seelsorgern, und haben gebetet. Und auf einmal kommt dieser tiefe, tiefe Schmerz. Etwas, manchmal wo fast tiefer noch liegt als die Seele, kam irgendwo aus meinem Geist heraus. Ein tiefer Schmerz, und ich habe bitterlich geweint und wusste nicht, wo das herkam. Und habe Gott gefragt: Herr, woher kommt dieser Schmerz? Ich habe gespürt, es ist nicht eine Verletzung durch Ablehnung oder so. Und der Herr Gott mir gezeigt, dass das war dieser Schmerz, dass ich nicht im Wort Gottes auferzogen wurde. Und hat mir gezeigt, was für ein großes Vakuum das in meinem Leben hinterlassen hat. Meine Eltern kamen oder sind erst so in eine lebendige Beziehung mit Jesus gewachsen, als ich schon Teenager war. Aber da war es schon reichlich spät, oder? Und habe gemerkt, dass mir da was ganz, ganz Wesentliches gefehlt hat. Und zum ersten Mal habe ich realisiert, dass Gott uns dazu geschaffen hat, darauf angelegt, Wort Gottes zu empfangen. Wo ich glaube, dass Gott wirklich auch solche Worte mal in diese Kinderherzen übersetzen kann. Und Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, oder? Der Mann, das Haupt der Familie, Jesus, das Haupt des Mannes, ist der Idealfall, oder so wie Gott es geplant hat, so wie Gott sich das wünscht. Das sind die Ordnungen, die Gott in unseren Tagen wiederherstellen möchte. Die allerletzten Verse im Alten Testament, im Maleachi, oder wo Gott diesen Geist des Elia aussenden wird, der die Herzen der Väter oder der Eltern ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Eltern wieder zuwenden wird. Das heißt auch weiter dann im Epheserbrief, diese Sache, dass wir unsere Eltern ehren sollen, auf dass es uns wohlergehe und wir lange leben. Da heißt es, es ist das einzige Gebot mit einer direkten Auswirkung oder direkten Konsequenzen. Kann ich sagen, wie viel Buße ich getan habe über meine Rebellion, vor allem gegen meinen Vater. Es waren Stunden, wo ich neben meinem Bett oder wo auch immer gekniet bin und Gott angerufen habe und gesehen habe, ich habe da viel geistlichen Tod in mein Leben hineingelassen. Ich hatte da oder dort, die Männer haben einige Beispiele gehört, kann man sagen, verständlich oder guter Grund, rebellisch zu sein. Manchmal kannst du es erklären oder nachvollziehen, aber eine Entschuldigung ist es dennoch nicht. Im Alten Testament heißt es, ein rebellischer Sohn vors Lager und da zu Tode gesteinigt. Wir werden ja heute nicht mehr zu Tode gesteinigt, aber ich habe erlebt, wie viel geistlichen Tod ich mir eingefangen habe. Durch meine Rebellion. Vor allem gegen meinen Vater und da manchmal Dinge ausgesprochen und habe manchmal lange, lange darüber geweint, was ich da gemacht habe. Es war manchmal so eine Wechselwirkung. Wiederherstellung von meinen Wunden und dann Buße über meiner eigenen Sünde. Wir lernen manchmal viel über die Sünden und die Wunden des Herzens. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wunden möchte Jesus heilen, Sünden, da müssen wir Buße tun. Aber so wichtig, dass wir mit Jesu Hilfe und oft manchmal durch Vergebung an diesen Punkt kommen, wo wir unsere Eltern trotz ihrer Unzulänglichkeit ehren und achten können oder Gott dankbar sein können fürs Leben, das sie uns geschenkt haben. Ein Vater auch, eine Rolle des Vaters, wir haben es am Wochenende gehört, Jesus, der gekommen ist, in so einem dreifältigen Dienst, könnte man fast sagen, als König, als Priester und als Prophet. Und ich glaube, Ehemänner oder Väter haben so einen königlichen Auftrag. Priester und Propheten in ihrem Heim zu sein. Sagen wir mal, der Prophet ist derjenige, als Prophet repräsentieren wir Gott in der Familie. Als Priester repräsentieren wir die Familie vor Gott. Jetzt hat mir mal einer gesagt, früher habe ich mit meinen Kindern über Gott gesprochen, heute spreche ich mit Gott über meine Kinder. Das sollen wir eigentlich immer tun, oder? Mit Gott über unsere Kinder sprechen. Aber auch da denke ich, wichtig als Eltern irgendwo, auch irgendwo Gottes Spur erkennen zu können, um unsere Kinder in ihrer Berufung irgendwo zu fördern, zu sehen, was sind Gottes Absichten. Ich möchte noch einige Worte zum Single sein. Ihr habt schon vielleicht, wer genau hingehört hat, erst vor knapp 2 Jahren geheiratet. Und es war interessant, als ich mit 23 zum Glauben kam, das war eine ganz persönliche Begegnung mit Gott, Kehrtwendung um 180 Grad. Ich war Mutterseelen allein, kam völlig unvorbereitet, hat Gott mich einen Schritt nach dem anderen in diese Beziehung zurückgeführt. Und was er in dieser halben Stunde, etwa eine halbe Stunde hat das gedauert, hat Gott mir so nebenbei so vieles über seine Ordnung zwischen Mann und Frau offenbart. Und ich habe nach vielen Jahren gedacht, Herr, du hättest mir ja was über deine Endzeitpläne mit Israel und der Gemeinde oder dies, also so vieles, oder? Warum gerade dieser Punkt? Und ein Grund dafür war vielleicht, ich habe manchmal gesagt, bevor ich zum Glauben kam, wäre ich der Eisenbahn noch nachgerannt, wenn sie einen Rock getragen hätte, oder? Also irgendwo so dieses, diese Vorstellung, dieses Bild in der Welt draußen. Und da hat Gott etwas von diesem wunderbaren Plan offenbart. Ich weiß heute noch nicht, wie Gott es geschafft hat, mich, sage ich mal, so wie vor dem letzten Schritt zu bewahren, selbst bevor ich zum Glauben kam. Und da hat er mir diese Ordnung offenbart. Und da wusste ich, Herr, so möchte ich das. Ich wünsche mir das, oder? In deinen Ordnungen. Und dann war ich 25, dann war ich 30 Jahre und irgendwann kam die Frage, oh Herr, muss ich ledig bleiben, oder? Als nichts zustande kam und begann mich dieser Gedanke zu plagen, nicht unbedingt ledig sein zu müssen, aber diese Ungewissheit. Und da habe ich einmal gesagt, Herr, sag's mir, oder? Ob du eine Berufung für mich hast, allein zu bleiben, wie ein Paulus, der gesagt hat, kannst du sehr wohl Gottes Erfüllung erleben, oder? Oder hast du mir eine Frau vorbereitet? Und egal wie die Antwort dann kommen würde, aber dann habe ich diesen Frieden. Darüber muss ich nicht mehr denken, ist so oder so. Und dann hat Gott 3-mal sehr deutlich gesprochen und hat mir eine Frau verheißen. Und eines Tages kommt er in einer stillen Zeit und sagt zu mir, Andreas, was möchtest du? Und damals, zuerst dachte ich, das ist der Feind, oder? Da verhandelst du doch nicht mit Gott, da nimmst du einfach, was er bringt, oder? Also diese Vorstellung hatte ich von meinem Vater und hat nicht in mein Gottesbild hineingepasst, diese Frage, oder? Und dann kam sie wieder und dann habe ich gemerkt, das tatsächlich ist der Herr, oder? Und da habe ich gesagt, Andreas, nimm einen Zettel, Papier und einen Stift und dann darfst du mir ganz genau beschreiben, was du dir wünschst. Und da habe ich dann eine ganze Liste geschrieben, oder? Und dann hat sich der Herr an den Kopf gegriffen und gesagt, du, da brauche ich 20 Jahre, oder, um diese Frau da zu... Nein, Spaß beiseite, aber und durfte diese Liste schreiben. Ich habe gedacht, ja, Herr, wenn nur so 50% oder so. Und, aber da waren Dinge drin, die mir sehr wichtig waren, oder? Eine Liebe zu Jesus. Was ich von Anfang an, dieser Wunsch, meinen Auftrag einmal mit meiner Frau teilen zu können. Also da musst du auch irgendwo eine gemeinsame Vision oder einen gemeinsamen Auftrag haben. Und was mir auch sehr früh schon sehr wichtig war, eine Liebe oder eine Sicht für Israel und das jüdische Volk. Und da waren einfach solche Punkte. Und dann auch, ja, aber dies und jenes, da Gott so ganz offen und ehrlich gesagt, oder? Was so, das, ich glaube, die Haarfarbe, die habe ich offen gelassen. Und die Nationalität auch. Weil ich damals schon, hatte ich so eine leise Ahnung, oh, das war nicht zwingend aus der Schweiz, oder? Und habe das Gott überlassen, oder? Was ich damals nicht gewusst habe, dass ich weitere 15 Jahre warten musste. Und ich habe viel, auch gestern Abend, über Vertrauen gesprochen. Und das war, ich konnte Gott mit meinen Finanzen, mit meinem Auftrag, mit allem, also fast wirklich blindlings dann vertrauen. Aber das war im Bereich, da hatte ich am meisten zu kauen. Und da habe ich am meisten manchmal an Gottes Güte oder Treue gezweifelt. Und das hat manchmal so genagt da in mir drin. Und ich wusste, wie verwundbar ich bin. Wisst ihr, was ich immer wieder über diese Jahre gebetet habe? Herr, bewahre mich vor einem Ishmael. Wisst ihr, Ishmael ist die Vorwegnahme der eigentlichen Verheißung Gottes. Wo ich gesagt habe, Herr, gib mir die Kraft, auf deine eigentliche Verheißung zu warten und nicht im Fleisch vorwärts zu gehen. Und ich wusste in meiner Seele, die Sehnsucht, die war so groß. Ich wusste, ich bin verwundbar. Und ich kann euch sagen, Gott hat dieses Gebet erhört und hat manchmal gegen meinen Willen seinen Fuß da reinhalten müssen, weil ich falsche Wege gegangen wäre und hat manchmal Dinge verhindert. Da gab es einen Moment, da war ich verärgert oder enttäuscht oder wie auch immer. Rückblickend, oder kannst du manchmal sagen, danke Herr, dass du das verhindert hast oder dass du mein Gebet ernst genommen hast, bewahr mich vor einem Ishmael. Und oft habe ich gesagt, Herr, hilf mir, gut zu warten. Ich wusste, warten muss ich, ob ich will oder nicht, aber ich habe immer noch die Wahl, gut oder schlecht zu warten. Ich habe immer gesagt, Herr, und habe es nie optimal geschafft, muss ich auch sagen. Aber ich habe immer gesagt, Herr, hilf mir, gut warten zu können. Und habe gewartet und dann vor zweieinhalb Jahren, war ich in Schottland. War die Ria auch dort? War dort für unsere internationale Gebetskonferenz. Habe dann mehr Zeit im Büro verbracht als im Gebetsraum drüben, oder? Und alles Mögliche für Gründe gefunden, um noch dies zu kopieren und jenes zu kopieren, weil die Ria da im Sekretariat gearbeitet hat. Dann ging es nochmal so ein Jahr, gell? Bis ich dann ein Jahr später wieder nach Schottland kam. Und was ich Gott auch immer gesagt habe, Herr, ich glaube, du hast einen perfekten Plan für mein Leben oder Plan A. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch einen Plan B einsetzen kann. Manchmal C, wenn du durch die Bibel gehst, siehst du, hat Gott manchmal so Pläne eingesetzt. Aber ich habe immer gesagt, Herr, du hast so diesen optimalen Plan, glaube ich. Für mich war immer so dieses Gefühl, vielleicht auch der Wunsch, Herr, ich glaube, dass du da diese eine Frau für mich vorbereitest. Auf die möchte ich warten und habe ihm immer gesagt, Herr, und wenn es soweit ist, dann möchte ich irgendwo in meinem Geist, nicht nur was rein Seelisches. Ich meine, die Liebe und das Verliebtsein und all das ist ein wesentlicher Punkt, aber wenn wir uns nur auf das verlassen. Ehrlich, wir haben in der Seelsorge schon Leute gekommen, die gesagt haben, ich liebe die andere Frau mehr als meine eigene, darum werde ich mich scheiden lassen. Da geht doch Gott nie auf so einen Handel ein. Wir haben sogar schon Leute gehabt, die gesagt haben, Gott hat mir gesagt, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wird Gott seinem eigenen Wort widersprechen? Das glaube ich nicht, oder? Aber das sind Dinge manchmal, die du hörst, oder? Und dich dann nur auf dieses Gefühl zu verlassen, ist etwas, was Gott auch geschenkt hat, was zu dieser Fülle beiträgt. Was Schönes, gestern, ich war hier am Lehren und meine Frau ging an den Tagesausflug. Kann ich sagen, wie ich sie vermisst habe? Nicht, dass ich sie an mich binden will, aber und dann kamen sie am Abend, ich weiß nicht mehr, wir waren unten im Messsaal und dann kam dieser Minibus voll mit unseren Frauen, oder? Und dann habe ich ihr Gesicht gesehen und wie sie gewunken hat. Ich saß im Speisesaal, oder? Und dann ist da was, hat was ausgelöst in mir. Ich sage mal, mein Vater, oder? Der sagt manchmal, meine Mutter geht einmal in der Woche, geht sie ihre Schwester besuchen, einen halben Nachmittag. Und er sagt, Andreas, ich kann dir sagen, ich hole deine Mutter immer ab vom Bahnhof. Und dann habe ich heute noch jedes Mal diese Schmetterlinge im Bauch, bevor sie ankommt. Da habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch. Das ist nach 40 Jahren, oder? 40 Jahre. Ich das noch so erleben darf, oder? Genau. Aber wir sollen uns nicht in erster Linie auf unsere Gefühle oder auf unsere Seele verlassen, sondern was Gott in unserem Geist auch vorbereitet hat. Ich glaube, da hat Gott dann zu beiden gesprochen. In dieser Woche, wo ich dort oben war. Und er hat immer gesagt, Herr, ich möchte irgendwo in meinem Geist drin, so wie diese Bestätigung empfangen. Und er hat Gott gegeben und so ein Vorrecht. Und wisst ihr was? Ich habe die Liste verloren. Ich habe sie nicht mehr gefunden, aber all die Punkte, die ich damals aufgeschrieben habe, versucht das zu rekonstruieren. Und mir ist bis heute noch kein Punkt in den Sinn gekommen, den Gott nicht erfüllt hätte. Spricht von einem Wunder Gottes, oder? Und ich habe damals gesagt, Herr, wenn nur so 50%, oder? Da freue ich mich schon drüber, oder? Ist ja fast ein bisschen anmaßend, oder? Zu erwarten, dass Gott. Aber darum hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, gell? Aber wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, nicht nur um meine Frau vorzubereiten, sondern um mich auf eine solche Frau vorzubereiten. Und ich bin dankbar, durfte ich diese Jahre bei LL Ministries, wo ich viel von meinem Rucksack ablegen durfte. Und wir werden ja nie alles hundertprozentig los, diesseits des Himmels. Aber doch so grobe Brocken, die ich loswerden durfte und nicht mehr mit diesem Ballast in diese Beziehung eintreten. Und wir haben von Anfang an, ich darf ehrlich sagen, und ich hoffe, meine Frau nickt dann, oder? Weil es gibt da manchmal da oder dort Spannungen oder Meinungsverschiedenheiten, aber wir hatten noch nie also wirklich einen heftigen Konflikt. Ich sage nicht, dass das nicht auch mal sein dürfte oder könnte. Und darum hat Gott uns ja die Möglichkeit der Vergebung und Versöhnung geschenkt. Aber was Gott uns geschenkt hat in diesen 2 Jahren, ist so was Kostbares. Und dieser gemeinsame Dienst, den wir ausüben dürfen. Einfach, da möchte ich das sind heute viele Jungen. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass die 12-Jährigen hier sein dürfen. Sage euch, wartet auf Gott und überlasst es Gott. Das ist nicht, dass wir in dem Sinn passiv oder inaktiv sind, oder? Ich muss dann auch, als ich das zweite Mal in Schottland war und die Leiterin dort gesagt hat, oh Andreas, ich wüsste dir jemand und so, oder? Und dann habe ich gesagt, okay Jana, jetzt schließe ich mich ins Zimmer ein und beginne darüber zu beten. Und wenn dann die Offenbarung kommt, Ich habe mich auch verfügbar gemacht, oder? Die Ria dasselbe, oder? Sie haben uns nicht eingeschlossen, sondern haben auch ausgetauscht, haben Zeit miteinander verbracht, oder? Aber das so in ausgewogenem Maß. Aber letztlich überlasst die Entscheidung Gott weiß am allerbesten und lernt da auf Gott zu vertrauen, so gut ihr das könnt. Und dass ihr, wenn ihr in die Ehe geht, dass wirklich die erste Ehe ist, oder? Und nicht, das ist heute in unserer Welt so, da musst du zuerst ausprobieren und dies und jenes, weil heute kannst du Ehebünde schließen und schon Verträge, vor der Hochzeit schon Verträge ausarbeiten, wie die Güter verteilt werden im Falle einer Ehescheidung. Das gibt's heute schon, aber ich glaube, dass Gott uns da führen und leiten wird. Und ich glaube auch, dass die Single unter euch, ihr werdet die Stimme des Hirten hören und seine Führung erleben. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der Gott extrem wichtig ist. Ich habe oft gesagt, nach meiner Entscheidung für Jesus ist das die zweitwichtigste Entscheidung in meinem Leben. Und da habe ich gesagt, wenn ich mich da ewig binde, oder? Ja, dann muss ich das von dir wissen, oder? Und nicht nach meinem eigenen Gutdünken oder weiß ich was, oder? Sondern Herr, von dir geführt, von dir geleitet. Vater, ich danke dir für deinen wunderschönen Schöpfungsplan. Und Vater, manchmal brauchen wir es, dass wir etwas von diesem ursprünglichen Plan der Schönheit, der Heiligkeit dieses Planes sehen dürfen, damit da in uns vielleicht sogar eine Sehnsucht entsteht in diese Richtung, dieses Beseeltwerden. Herr, das möchte ich. Und ich danke dir, Vater, dass du uns auch da, wo wir Dinge verpasst haben oder Dinge vermasselt haben, dass du uns dennoch nicht aufgibst. Ich danke dir, dass bei dir auch viel Vergebung ist. Ich danke dir, Vater, dass du Versöhnung möglich gemacht hast. Ich danke dir, Vater, für dein Werk der Wiederherstellung in unserem persönlichen Leben. Ich danke dir, Vater, dass wir mit allem, mit restlos allem zu dir kommen dürfen und deine Stimme, deinen Namen anrufen dürfen, dich zu Hilfe rufen dürfen, da wo wir anstehen. Ich danke dir, Vater, dass du uns deinen allgemeinen Willen offenbart hast in deinem Wort, aber dass du uns auch deinen individuellen Willen offenbarst, deine Pläne für unser persönliches Leben, den Weg, den Auftrag und all die Dinge. Und Vater, ich danke dir, dass du selber auch wachst und bitte dich weiter wachst über Ehen und Familien, die so unter Beschuss des Feindes stehen und so viel auch im Leib von der Welt infiltriert wurde. Vater, ich bitte dich, dass du diese Ordnung wiederherstellst. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht nur gekommen bist, um Wahrheit zu bringen, sondern auch um Gnade zu bringen. Jesus, wir sind auf mehr denn je auf deine Gnade angewiesen. Um in dieser Welt bestehen zu können, nicht nur bestehen zu können, sondern ein Zeugnis zu sein, ein Licht zu sein, einen Unterschied zu machen, da wo die Welt erkennt, dass du, Vater, den Sohn gesandt hast, wo viele von diesem Wesen von dir angezogen sind, von diesem Licht, von dieser Wahrheit von dir angezogen werden, die noch da in der Dunkelheit sind, weil sie sehen, da ist etwas grundlegend anders und es wird immer anders, mehr anders. In unserer Zeit, die Dunkelheit, die zunimmt, aber danke, dass auch dein Licht da zunimmt. Und schenke uns, Herr, die Gnade und den Willen, auch auf deinen Wegen zu gehen. Da deinen Segen zu empfangen, deinen Segen zu erleben. Ich danke dir, Vater, für die Liebe, die du in unsere Herzen ausgegossen hast, damit wir selber wieder lieben können. Wir können es nicht aus uns selber heraus. Herr, selbst das müssen wir uns von dir schenken lassen. Ich danke dir, dass deine Liebe ausgegossen ist. Und ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit leitest, da wo wir an deinem Wort bleiben, und dass die Wahrheit uns frei machen wird. In die Freiheit und in diese Lebensfülle hineinführt, die du, Jesus, verheißen hast. Danke dir, Vater, für deinen wunderbaren Plan und dass du uns vorbereitest, Braut von deinem Sohn zu sein. Und Herr, mach uns das mehr und mehr bewusst, dass wir auf diese Hochzeitsfeier zugehen und uns auf unseren Bräutigam vorbereiten. Ich danke dir, wenn wir als einzelne Menschen wiederhergestellt werden, so wird auch dein Leib wiederhergestellt und in dein Bild verwandelt werden. Danke, Jesus, dass du da unaufhörlich am Werk und am Wirken bist. Bis zum Tag, wo der Vater sagt, so jetzt mein Sohn, jetzt ist die Zeit gekommen, deine Braut abzuholen. Amen.